Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch blicke ich auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Ich spreche mit Ermittlern, Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und frage nach, warum die Ermittlungen auch für sie unvergessen geblieben sind. Einer von ihnen ist der ehemalige Kripo-Chef von Heidelberg, Heinz Kräter. Er hatte uns im ersten Teil zum Dreifachmord in Ziegelhausen im Jahr 2002 berichtet, wie sehr ihn dieser Fall auch emotional angefasst hat. Anders dagegen erzählte uns Klaus Rostock, der als Leiter der Ermittlungen nicht am Tatort gewesen war und die Toten nie gesehen hatte, die ganz sachliche Vorgehensweise, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Zu Beginn des zweiten Teils begrüße ich jetzt Dr. Kirsten Stein. Sie ist Rechtsmedizinerin und hat damals die Leichen des Ärzte-Ehepaars und der Sprechstundenhilfe obduziert. Frau Dr. Stein, drehen wir die Zeit nochmal zurück auf den 23. Dezember 2002. Wie hatten Sie den Tag denn ursprünglich geplant und was ist dann passiert?
Also den Tag selber, den hatte ich ganz normal verbracht. Ich habe am Abend den Sohn ins Bett gebracht und es war ja vor Weihnachten und es wurden viele Plätzchen gegessen. Also habe ich nochmal mit dem Backen angefangen. Was waren das, vielleicht so 21 Uhr? Nee, muss schon ein bisschen später gewesen sein. Kriege ich einen Anruf, weil ich Dienst hatte. Ja, es sind drei Leichen in Ziegelhausen gefunden worden und ob ich zum Tatort kommen könnte. Bin dann zum Tatort gefahren und das war so ziemlich der erste Tatort in meiner beruflichen Karriere und die ist ja jetzt doch auch schon ein paar Tage alt, wo so die Spurensicherung plötzlich eine ganz große Bedeutung gewonnen hat und den Fall ja letztlich dann auch nur über die Spurensicherung geklärt werden konnte. Es war nämlich so, dass ich knapp zwei Stunden vor dieser Arztpraxis oder im Treppenhaus der Arztpraxis gewartet habe, bis die Spurensicherung so weit durch war, dass ich überhaupt an den Leichnam durfte. Und das war in den Jahren davor, in den 90er Jahren, da ist man, so wie es heute im Film noch oft ist, da ist man in Privatklamotten direkt an den Leichnam, hat sich über den Leichnam gebeugt und irgendwelche Aussagen getroffen. Das war da eben nicht, sondern man war dann auch, als ich dann rein durfte, in Vollmontur, wie man es heute auch von der Spurensicherung kennt. Und ja, dann habe ich den Blick auf die Leichen geworfen und es war schon sehr außergewöhnlich. Also es waren drei Leichen in diesem kleinen Raum, die eben gefesselt waren, die alle Zeichen einer massiven Stauung im Kopf hatten, also die alle auch gedrosselt waren, die petechiale Blutung hatten in der Gesichtshaut, in den Bindehäuten, also schon auch im ersten Aspekt gleich ganz ja erheblichen Eindruck auf die Tat. Dann waren sie die eine war am Boden gelegen, eine war an der Heizung gelehnt und die Ärztin hatte neben diesen petechialen Blutungen und den Angriff gegen den Hals auch noch erhebliche stumpfe Gewalteinwirkungen, sowohl gegen den Kopf als auch gegen den Körper. Und insofern war schon klar, dass sich hier was Schlimmes ereignet hat, was wirklich richtig Schlimmes. Wir haben danach gleich am nächsten Tag die Obduktion der drei Leichen durchgeführt. Ich und meine Kollegin Frau Dr. Zimmer. Die Polizeibeamten, die dann auch mit dabei waren, waren zum Teil gar nicht im Bett gewesen, sondern hatten die Nacht durchgearbeitet. Und nach der Obduktion dieser drei Leichen an Heiligabend kam dann die Bitte der Angehörigen, der Arzthelferin, sie möchten gerne Abschied nehmen von ihrer Tochter. Und das ist in der Rechtsmedizin eigentlich nicht üblich. Normalerweise gehört es sich so, dass Abschiednahmen beim Bestatter sind. Die haben Räumlichkeiten dafür, die haben das Ambiente dafür. Das gab's bei uns ja gar nicht. Einen Abschiedsraum gibt's in der Rechtsmedizin eigentlich nicht. Aber was wir hatten, auch damals schon hatten, war ein eigenes CT. Also wir haben einen CT-Raum gehabt, der auch ganz einen extra Zugang hatte. Und dann haben wir die junge Frau aufs CT gelegt, auch noch so ein bisschen, ich sag mal, ansprechend, dass Angehörige überhaupt ja das auch mit gutem, dass man das mit gutem Gewissen machen kann. Und dann kamen die Eltern und die jüngere Schwester kamen und hatten Sonnenblumen dabei und haben die Sonnenblumen dann auf den Leichnam gelegt. Und das war für mich tatsächlich ein sehr ergreifender Moment. Also da musste ich auch schlucken, dass es auch die Äußerungen dann der Eltern, dass Weihnachten nie wieder das Gleiche sein wird. Und ja, das konnte ich gut nachvollziehen.
Man merkt ja jetzt auch heute noch, wenn Sie davon sprechen, dass Sie davon heute auch immer noch beeindruckt sind und das Spuren hinterlassen hat. Jetzt haben Sie erzählt, Sie waren am Tatort. Man kennt es ja so aus dem Fernsehen, die Rechtsmediziner sind am Tatort. Man kennt allerdings auch die Geschichte, dass die Angehörigen zur Rechtsmedizin geht. Das gibt es ja im Fernsehen oft. Das scheint ja nicht der Realität zu entsprechen. Warum ist es denn wichtig, dass Sie als Rechtsmedizinerin am Tatort sind?
Es ist tatsächlich so, dass ich als Arzt einen anderen Blick auf die Situation habe. Also einen Tatort selber in Augenschein zu nehmen, ist wichtig, weil man manchmal Dinge sieht, die auch der geübte Polizeibeamte nicht sieht, weil er mit einem anderen Auge drauf guckt. Zum Beispiel, ich kann mich an einen Fall erinnern, da war eine Frau von ihrem Sohn umgebracht worden, saß auf der Couch und sie hatte an zusätzlichen Veränderungen so eine perlschnurartige Einblutungen am Handgelenk. Und wenn man sowas dann nur auf dem Sektionstisch sieht, dann macht man sich Gedanken, wie kann das entstanden sein? Und bei der Inspektion aber vor Ort fiel mir ein Armkettchen auf, das da halt irgendwo lag, am Boden irgendwo lag, das von der Polizei aber nicht wahrgenommen wurde. Und das ich aber zuordnen konnte, dass sie das getragen haben muss und dass es da zu einem Griff an das Handgelenk gekommen sein muss, bei dem eben diese Perlen ins Handgelenk eingepresst wurden. Das sind so Sachen, die einem eben vor Ort auffallen, die einem auf Bildern, auch wenn man eine umfangreiche Fotodokumentation hat, nicht unbedingt auffallen müssen.
Jetzt haben Sie erzählt, das hat Sie nachhaltig auch bewegt, diese Geschichte. War das dann vor der Obduktion oder war das nach der Obduktion?
Es war nach der Obduktion. Vor der Obduktion können Sie keinen an die Leiche lassen. Also die Spurensicherung war ja noch nicht komplett. Das heißt, man macht ja erstmal auch noch auf dem Tisch noch eine Spurensicherung. Und das Zweite ist, ein Leichnam sieht nach einer Obduktion in der Regel sehr viel ansprechender aus als vor einer Obduktion. Ja, es wird ja dann auch, während der Obduktion werden Verblutungen werden abgewischt oder die Leichen werden hinterher ordentlich gewaschen und auch zurechtgemacht. Und dann können sie trotz Obduktionsnaht, wenn die entsprechend eben dann auch gekleidet sind, fällt das überhaupt gar nicht auf und sie können eine schöne Abschiednahme machen, was vor einer Obduktion eigentlich auch schon gar nicht möglich ist. Also nicht nur aus spurentechnischen Gründen, sondern auch aus ästhetischen Gründen.
Was konnten Sie denn den Ermittlern sagen über den Täter? Also konnten Sie Rückschlüsse führen über das Tatgeschehen?
Also über das Tatgeschehen konnte man sagen, dass alle drei eben erdrosselt wurden, dass alle drei Angriffe gegen den Hals hatten, auch mit Brüchen der Schildknorpelhörner und eben diese schon erwähnten petechialen Blutungen, dass die Ärztin eben auch diese Vielzahl von stumpfen Gewalteinwirkungen hatten, sodass wir davon ausgegangen sind, dass sie möglicherweise verletzt wurde vom Täter, um vom Ehemann eben die Nummer der Scheckkarten zu bekommen, dass er damit Druck ausgeübt hat. Was ein bisschen auch uns an die Grenze geführt hat, war, die Polizei hätte so gern von uns die Reihenfolge gehabt, in welcher Reihenfolge die getötet wurden. Wir hatten Leichentemperaturen um 0 Uhr gemessen. Also 0 Uhr, das war schon einige Stunden auch nach dem Auffinden. Und wir hatten, und da wurde mir das erste Mal so richtig bewusst, wie viel Kaffeesatzlesen eigentlich Leichenliegezeitbestimmungen sind. Wir hatten das Problem, dass die eine Person, also die Ärztin, sehr, sehr schlank war und die junge Frau etwas korpulenter. Und Leichen kühlen eben die Rektaltemperatur, die tiefe Rektaltemperatur, die gemessen wird, ist ganz arg abhängig auch von der Körpermasse. Jemand, der dünn ist, der sehr dünn ist, kühlt eben sehr viel schneller aus als jemand, der dick ist oder kräftig. Die quasi nicht. Also da hat man schon das Problem der, wie rechnet man das vernünftig rein? Dann war es ja doch ein relativ enges Zeitfenster, in dem alle drei zu Tode kamen. Es hat sich ja da nicht über Stunden hinweg gestreckt. Und dann saß die Jüngere weiter weg vom Heizkörper. Das heißt, wir wussten dann auch gar nicht, kühlt die näher am Heizkörper sitzende dann langsamer aus als die etwas weiter weg, obwohl die wieder ein höheres Gewicht hatte und eigentlich langsamer auskühlt. Also letztlich konnten wir es nicht sagen. Die Reihenfolge, wie sie zu Tode gekommen sind, musste letztlich offen bleiben. Hinweis war letztlich nur die massive stumpfe Gewalteinwirkung auch noch gegen die Ärztin, dass man sich nicht erklären kann als im Nachgang. Wenn schon zwei tot sind, brauche ich die dritte nicht mehr prügeln oder auf sie einschlagen, sondern das wäre doch als Druckmittel für im Vorfeld eher vorstellbar.
Weil Sie konnten damit quasi belegen, dass jemand sehr brutal vorgegangen sein muss und dass er auch sehr stark gewesen sein muss.
Naja, wie stark muss man sein, wenn man muss mit dem Messer da auch agiert haben. Es gab eine Schnittwunde auch beim Arzt an der Hand. Also wenn Sie mit dem Messer jemanden drohen, ihn dann fesseln, dann brauchen Sie nicht mehr so stark sein, um mit Fäusten oder auch mit, es war dann auch die Frage, ob vielleicht sogar so ein Hocker, der da lag, mit als Tatwerkzeug, als Schlagwerkzeug auch benutzt wurde. So stark müssen Sie da nicht sein. Böse müssen Sie sein, richtig böse, aber stark nicht unbedingt.
Also viele Fragen konnten Sie gar nicht aufklären.
Was den Täter angeht, nicht, nein. Mhm. Also, dass der Täter gefunden wurde, das muss man sagen, ist wirklich diese herausragende kriminaltechnische und kriminalpolizeiliche Arbeit, die da im Nachgang stattgefunden hat. Das war wirklich unglaublich beeindruckend. Und deswegen für mich auch nachhaltig, dass schon diese Spurensicherung vor Ort so unglaublich akribisch und wirklich für einen selber vielleicht auch ärgerlich, weil da sitzt man in der Kälte. Ja, es ist ein Tag vor Heiligabend und eigentlich wollte man die Plätzchen backen. Und jetzt sitzt man da erstmal noch 2 Stunden im Treppenhaus, bis man den eigentlichen Leichenort ran darf. Aber das war ja ganz wesentlich auch, um das Material zu haben, mit dem die Kriminalbeamten den Fall lösen konnten.
Es gibt ja so in Krimis die Idee, dass jeder Tote eine Geschichte erzählt. Ist das tatsächlich so, abgesehen davon, von den Verletzungen, die von den letzten Minuten vielleicht, gibt es, sagt Ihnen ein Toter, wenn er vor Ihnen liegt, mehr als das? Mehr als die letzten Minuten?
Ja, natürlich vor Erkrankungen zum Beispiel oder auch was vielleicht so ein auch ein wichtiges Merkmal an Leichen ist, wo man, also man muss einfach auf alles achten und mir fällt als Beispiel jetzt ein, wenn Sie eine Leiche haben, die eine ganz starke Fußsohlenbeschwielung hat. Ja, da würden Sie ja als Laie vielleicht gar nicht drauf kommen, da mal zu gucken. Und Sie kriegen dann von den Angehörigen gesagt, oh, der Opa, der ist eigentlich schon seit Jahren, ist der bettlägerig oder nicht mehr mobil. Der liegt da eigentlich nur noch auf der Couch und mit Hilfe schafft das noch ins Bett. Also er ist schwer krank und deswegen ist es ja eigentlich erwartbar, dass er jetzt auch stirbt und so. Und Sie sehen dann aber, dass er so eine starke Fußsohlenbeschwielung hat, die eigentlich nur da sein kann, wenn er auch noch zu Fuß unterwegs ist. Und zwar gut zu Fuß unterwegs ist, weil Bettlägerige, da geht die Fußsohlenbeschwielung einfach mit der Zeit weg. Ja, da haben sie eine ganz weiche Haut. Und dann kann man schon sagen, okay, da kann was nicht stimmen. Und das sind so Sachen, die erzählt einem dann der Leichnam, ja. Oder alte Narbenstraßen, dann weiß man, okay, da ist eine Vorgeschichte, die mit IV-Drogen möglicherweise zusammenhängt. Oder eine Vielzahl von Narben, die einem was sagt über, was der Mensch alles schon in seinem Leben ertragen musste.
Ja. Jetzt haben Sie ja selber auch erzählt, die Umstände waren ja extrem mit Weihnachten. Also Sie wurden vom Plätzchenbacken rausgeholt, am 24. an Heiligabend ausgerechnet, an das Treffen mit den Angehörigen. Wie ist Weihnachten in diesem Jahr dann für Sie zu Ende gegangen?
Das war tatsächlich, mein damaliger Mann war ja kein Rechtsmediziner, auch kein Arzt, der mit all diesen Dingen eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und dann war es die Feiertage und normalerweise muss man sich austauschen, wenn einem sowas bewegt, dann spricht man einfach mit dem Kollegen drüber und dann geht's auch schon wieder. Und das war da nicht. Und mein Mann musste den Weihnachtsbaum selber schmücken, weil uns traditionell Heiligabend wird der Weihnachtsbaum geschmückt. Und er musste das dann mit dem 3-jährigen Sohn alleine machen, sodass der Beruf dann quasi auch ins Weihnachtsfest hinein geschwappt ist, was nicht so schön dann auch war für den Rest der Familie. Aber das eigentliche Weihnachtsfestern, also Heiligabend und die nächsten zwei Weihnachtsfeiertage waren dann ruhig. Also da beschäftigt man sich dann selber viel damit, hat niemand, mit dem man drüber reden kann. Das hängt dann nach, aber wenn man einen Dreijährigen zu Hause hat, dann wird man auch gut abgelenkt.
War dann für Sie der Fall auch abgeschlossen?
Nun, ich habe das in der Presse natürlich schon auch mitverfolgt, wie sie dann, wie es mit den Zigaretten, dass diese eben nur an ganz bestimmten Stellen verkauft werden und wie sie dieses Seil dann an, aus den Bauhäusern dann eine Stelle herausgefunden haben, wo es dann auch erworben wurde und so. Das habe ich schon weiter verfolgt. Und dann kriegt man natürlich in der Hauptverhandlung dann auch die ganzen tatsächlich im Hintergrund gelaufenen Ermittlungsergebnisse mit. Insofern verfolgt man als Rechtsmediziner so einen Fall vom eigentlichen Tun über die Presse bis zur Hauptverhandlung. Und oft ist dann auch noch so, dass man, wenn Pressemitteilungen wo sind, dass man die dann von Freunden zugeschickt bekommt, wenn die wissen, man hat mit dem Fall zu tun gehabt.
Und in dem Fall hatten Sie bestimmt viele Nachfragen aus dem Umfeld wahrscheinlich, oder?
Naja, Nachfragen, das ist uns nicht erlaubt, im laufenden Ermittlungsverfahren über den Fall zu sprechen. Aber natürlich haben das auch Bekannte mitbekommen, dass ich eben am Tag vor Heiligabend die Nacht unterwegs war.
Vielen Dank, Frau Dr. Stein. Es war sehr beeindruckend. Mal wieder, was Sie uns berichtet haben. Dankeschön. Mit dem Wissen aus der Obduktion, den Spuren am Tatort und den Beweismitteln hatten sich die Ermittler Anfang Januar entschieden, an die Presse zu gehen. Sie waren von einem Raubmord ausgegangen und einem Einzeltäter. Sie ahnten auch schon, dass er möglicherweise aus der Region kommen könnte, weil kurz nach der Tat mit der Bankkarte des getöteten Kinderarztes in Mannheim Geld abgehoben wurde. Aber was erhofften sich die Ermittler von der Öffentlichkeit? Das habe ich noch einmal den Leiter der Soko-Praxis, Heinz Kräter, gefragt. Nach was haben Sie konkret gesucht in der Öffentlichkeit?
Wir wollten Hinweise, ob jemand Personen kennt, die zum Beispiel im Besitz eines solchen roten Seils gewesen sind, die solche Schuhe, solche auffälligen altmodischen Stiefeletten tragen, die solche Zigarillos rauchen. Das wollten wir in einer Öffentlichkeitsfahndung erfahren. Und es hat nachher, wie sich herausgestellt hat, bei dem späteren Tatverdächtigen bzw. Täter dazu geführt, dass zwei Tage später bei mir ein Brief gelandet ist, der adressiert war an den Herrn Soko. Dieser Brief war dann eine ganz interessante Geschichte, weil uns geschildert wurde in einer etwas ungelenkten Schrift, in einem etwas ungelenkten Deutsch, dass es sich angeblich um zwei Personen gehandelt hätte, die jetzt dann gleich das Deutschland verlassen, weil sie aus dem Ausland kämen und. Wir schnell erkannten, und es wurde uns dann auch von Sachverständigen des Bundeskriminalamts bestätigt, dass wir eigentlich vom Gegenteil ausgehen mussten. Und das war ein zusätzliches Indiz, dass sich unser Täter wohl in Mannheim aufhält.
Sie haben es jetzt vorweggenommen. Der Brief, das hat sich später dann auch herausgestellt, war eben vom Täter. Können Sie noch mal ein bisschen detailliert erklären, was Sie darauf hat kommen lassen, dass es eben vom Täter stammt, dieser Brief?
Ja, letzte Sicherheit hat uns gegeben, dass bei der Spurensicherung ein Fingerabdruck auf einem Kinderbuch in der Praxis genau der gleiche Fingerabdruck auf dem Brief zu finden war. Da gab es natürlich dann keinen Zweifel mehr, dass dieser Brief vom Täter sein muss, weil eine andere Person kam nie in Frage, der gleichzeitig diesen Fingerabdruck in der Praxis und auf dem Brief hinterlassen hat.
Und Sie sind davon ausgegangen, dass er das Gegenteilige behauptet hat, um dass man ihm nicht auf die Spur kommt?
Ja, es war ein ganz plumper Versuch im Grunde genommen. Und das war natürlich auch ein Hinweis auf die, auf die geistige Struktur des Täters, dass er nicht gerade so der Hochintelligenteste war, der uns mit so einem plumpen Versuch irgendwie weismachen wollte, dass irgendwelche Täter aus dem Ausland jetzt wieder von Frankfurt auf dem Rückflug wären in ihre Heimat und so weiter nach dieser Tat und dass es sich um zwei Männer gehandelt hätte und das, ja, es war ja beinahe eine Beleidigung für unsere Intelligenz, dass er uns mit so einem Brief auf eine falsche Fährte locken wollte.
Mhm, aber Sie hatten ihn ja noch nicht.
Ja, es war in der Tat, war es ja so, dass wir uns sicher sein konnten, wenn wir an der richtigen Person dran sind, dann haben wir keine Probleme, ihm diese Tat nachzuweisen. Aber wir hatten natürlich das Problem, diese Nadel im Heuhaufen erstmal zu finden. Und es hat sich letztendlich, ja, ab dem Zeitpunkt, an dem wir wussten, wir haben jetzt definitiv einen Fingerabdruck des Täters und wir hatten ja auch DNA-Spuren, die am Seil zum Beispiel vorhanden waren und nicht von den Opfern, hat sich dann mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, zum Fahndungsfall entwickelt.
Mhm. Wie ist die Fahndung denn verlaufen?
Wir haben natürlich alle möglichen Personen versucht, mit dieser Fingerspur zum Beispiel zu vergleichen. Alle möglichen Personen, die uns irgendwo überprüfenswert erschienen, ob sie jetzt Handschließen mal irgendwann gekauft hatten oder ob sie irgendwann mal möglicherweise sich beim Karstadt in Mannheim, aus dem diese Gegenstände, das Seil und die Einweghandschuhe, die wir noch hatten, die waren beim Karstadt in Mannheim gekauft. Mhm. Und da war auch ein Kiosk, wo diese Zigarillo-Marke angeboten wurde. Und Personen, die solche Zigarillos gekauft hatten, wurden überprüft. Und man hat von uns, also ich hatte die Anordnung gegeben, dass von allen überprüften Personen auf alle Fälle immer auch Vergleichsfingerabdrücke genommen werden müssen.
Was ist denn ein Vergleichsfingerabdruck?
Es ist keine offizielle erkennungsdienstliche Behandlung mit Lichtbild, Fingerabdruckabnahme und, sondern wir haben dann immer die Leute mehr oder weniger gebeten, sie mögen doch zum Ausschluss eines möglichen Tatverdachts einfach mal ihre Fingerabdrücke in einer einfachen Form abgeben. Ich war ausgebildeter Sachverständiger für Daktyloskopie, also für Fingerabdruckwesen. Und ich habe heute noch das Muster dieses Fingerabdrucks in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich könnte Ihnen heute noch sagen, wie dieser Fingerabdruck im Groben ausgesehen hat. Und ich habe manchmal nur kurz auf die Finger schon geschaut und habe gesagt, okay, diese Person scheidet aus. Aber an diesem Tag, als dieser Mann zum ersten Mal überprüft wurde, weil er Käufer von diesen Zigarillos war im Karstadt, und die Kollegen kamen zurück, werde nie vergessen, dass die dann gesagt haben, wir haben heute eine Person überprüft, aber der scheidet aus, der hat so eine Körperfülle, der kommt für diese Tat überhaupt nicht in Frage. Wir haben aber, ja, wir haben mal vorsichtshalber auch von ihm die Fingerabdrücke genommen.
Okay, die Kollegen hatten offenbar nicht so das Auge für einen Fingerabdruck.
Die konnten das nicht selber vergleichen und ich hatte an diesem Abend, es war schon abends 8:30, wie wir die Soko-Besprechung gemacht haben und alle Ermittlungstrupps berichtet haben, was sie über den Lauf des Tages abgeklärt haben. Da hatte ich dann einfach, ja, damals habe ich gedacht, okay, wenn sie denn schon ausschließen und dann muss ich mir jetzt auch nicht dem seinen Fingerabdruck noch ansehen. Nein. Dann hatte das noch Zeit, bis es die Landespolizeidirektion, die damals die Spuren für uns alle letztendlich definitiv noch abgeklärt hat. Die Kollegen der Kriminaltechnik, die diese Sammlung gemacht haben und es dann immer wieder abgegeben haben zur Überprüfung. Mhm. Es lief dann seine Routine und ja, irgendwo ärgere ich mich heute noch, dass ich nicht damals auch dessen Fingerabdruck mir angeschaut hätte. Dann hätten wir ihn, glaube ich, 3-4 Tage früher fassen können.
Können wir gerade mal zeitlich festlegen, an welchem Punkt wir gerade waren? Wie viele Tage nach der Tat war das?
Also das war dann ungefähr 4 Wochen nach der Tat schon, weit im Januar. Mhm. Und ich werde diesen einen Tag nie vergessen dann. Ich hatte mit einer Kollegin von Ihnen vom Mannheimer Morgen am Vormittag einen Interviewtermin über Soko-Arbeit. Und mitten in diesem Gespräch kam ein Anruf von meinem Leiter der Ermittlungen, von dem Kollegen Rostock. Ich soll doch bitte mal dringend zu ihm ins Büro kommen. Und er hat mir dann eröffnet, dass also diese Person, die zunächst aufgrund ihrer Körperfülle von den Kollegen als unmöglich ausgeschlossen wurde, dass es sich tatsächlich bei ihm um den Täter oder um den mutmaßlichen Täter handelt.
Mhm. Das war
die Fingerabdrücke übereinstimmen und er hatte in dem Moment schon Kollegen nach Mannheim zu der Wohnung des Mannes geschickt, die ihn festnehmen sollten.
Das heißt, das war 3 Tage, nachdem die Kollegen diesen Mann überprüft hatten. Sie hatten ja diesen Fingerabdruck nicht angeschaut. Das ging ans Landeskriminalamt, wurde
Landespolizeidirektion,
oder an die Landespolizeidirektion, wurde überprüft und dann kam das Ergebnis.
Ja.
Und dieser Typ, der eigentlich vom Äußerlichen überhaupt nicht in Frage kam, war plötzlich der
Tatverdächtige schlechthin, weil die Fingerabdrücke übereingestimmt hatten. Die beiden Kollegen, die diese Spur oder diese Person überprüft hatten, das war ja auch eine Geschichte für sich. Die wollten die Verkäuferin des Kiosks im Karstadt-Kaufhaus in Mannheim nochmal befragen, ob sie vielleicht zu der Person, die hier öfters größere Mengen dieser Zigarillos kauft, ob sie bessere Personenbeschreibung abgeben kann. Und wie die Kollegen kamen, dann hat also die Frau just in dem Moment gesagt, da vorne läuft er. Ich habe auch von ihm hier schon Personalien erhoben, weil ich gesagt habe, er soll mal seine Adresse und seinen Namen aufschreiben.
Hat sie das bewusst
er könnte
gemacht?
Er könnte was gewinnen in einem Preisausschreiben. Das hat sie bewusst gemacht. Hat sich dann rausgestellt bei der Überprüfung, dass er falsche Personalien angegeben hat, mit der Begründung, er ist ja nicht blöd, er gibt doch nicht für irgendwelche Werbezwecken seine richtigen Namen und Adresse an, weil dann kriegt er wieder Werbeprospektmaterial. Und damit war eben auch diese Geschichte für die Kollegen zunächst erledigt. Es hat sich kein anderer dringender Tatverdacht in dem Moment ergeben. Aber die Kollegen sind dann auch nach diesen 5 oder 6 Tagen danach, wie diese Übereinstimmung mit dem Fingerabdruck festgestellt worden war, sind die beiden auch nach Mannheim gefahren und haben ihn wieder in seiner Wohnung aufgesucht, um ihn festzunehmen. Und er saß um 10 Kilogramm abgemagert, nach geschätzten 10 Kilogramm vor einem vollen Aschenbecher, hatte Dutzend DIN A4-Blätter vollgeschrieben mit relativ wirrem Zeug, was man als Geständnis werden konnte. Letztendlich von der ersten Überprüfung bis zu seiner Festnahme eigentlich täglich oder stündlich drauf gewartet, dass die Polizei ihn abholt.
Jetzt haben Sie gesagt, abgemagert. Vorhin haben Sie gesagt, das war ein sehr kräftiger Mann.
Ja, abgemagert war jetzt etwas übertrieben. Also die Kollegen konnten das ja nur schildern, die ihn zunächst überprüft hatten und als zu korpulent geschildert hatten für diese Ausführung der Tat, dieses brutalen Geschehens. Die haben dann eben bei der Festnahme mitgeteilt anschließend, ja, der ist sichtlich abgemagert in der Zeit. Der scheint nichts gegessen zu haben in diesen letzten Tagen.
Das heißt, er hat damit gerechnet, was passiert.
Er hat damit gerechnet, dass man ihn jetzt abholt.
Auf dem Sessel oder im Sessel gesessen und auf sie gewartet.
Er hat in seiner Wohnung auf uns gewartet.
Wann haben Sie ihn denn zum ersten Mal gesehen?
Ich habe ihn an diesem Nachmittag noch gesehen. Es war ein Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, als das Gespräch zunächst mit ihrer Kollegin stattfand. Und just für diesen Donnerstagnachmittag hatte ich mich mit schlechtem Gewissen von meinen Kollegen der Sonderkommission abgemeldet für ein verlängertes Wochenende zum Skilaufen. Als dann um die Mittagszeit klar war, wow, wir haben den richtigen Mann, da wollte ich natürlich als Leiter der Sonderkommission Praxis nicht Skifahren mich verabschieden und die Dinge laufen lassen, sondern habe dann über unseren damaligen Pressesprecher, muss ich sagen, der das super organisiert hat, für nachmittags 14 Uhr Pressekonferenz einberufen. Es war ein auch für mich unwahrscheinliches Medienecho vorhanden mit mehreren Fernsehteams, mit Live-Übertragung der Pressekonferenz, mit zahlreichen Medienvertretern und
vor 20 Jahren muss man sagen, heute ist es üblich. Aber vor 20 Jahren war das schon was Besonderes.
Es war ein Wahnsinn, wie das damals abgelaufen ist. Und an dem Tag oder in diesen Stunden habe ich dann gemerkt, welcher Druck das von mir abgefallen ist in dem Moment, weil man dann als Leiter der Sonderkommission doch die Verantwortung trägt für das Ganze. Und das war rein persönlich mehr als ein Weihnachtsgeschenk, nach so einer Pressekonferenz sich verabschieden zu können in ein Skiwochenende. Das war so, ich bin dann trotzdem Skilaufen gegangen.
Kommen wir nochmal drauf zurück, wann Sie ihn das erste Mal gesehen haben und welcher Eindruck er auf Sie gemacht hat. Also es war ja dann doch äußerlich gesehen ein ganz anderer Mensch, als man gedacht hat.
Es war so der, für mich, ich sage immer, es war der Typ Mensch, den man morgens um 9 im Trainingsanzug am Kiosk beim Bier trinken sieht. Aber rein emotional habe ich mir da, weiß ich, wie ich das schildern soll. Ich habe weder Mitleid noch Hass noch sonst irgendwas mit diesem Mann empfunden. Der war mir, ja, sage ich jetzt mal, irgendwo relativ egal.
Konnte er denn erklären, warum er 3 Menschen getötet hat?
Er hat nie eine Aussage gemacht dazu bei uns in den Vernehmungen. Wir hatten dann nur diese Schilderungen, diese relativ wirren Schilderungen, die er verfasst hat bis zu seiner Festnahme. Persönlich Aussagen hat er nie gemacht. Er hat auch nie geschildert, wo er sich nach der Tat aufgehalten hat, wie er wieder nach Mannheim zurückgekommen ist. Und da fehlt mir jetzt ein bisschen die Erinnerung, aber ob sich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es hat sich ein Busfahrer später gemeldet oder ein Straßenbahnfahrer. Aber vom Motiv weiß ich nur so viel, dass er an Geld kommen wollte, um seinen beiden beinahe erwachsenen Kindern ein Weihnachtsgeschenk machen zu können.
Mhm. Ein Mann lebte ja von Sozialhilfe und wirklich in einfachen Verhältnissen. Und tatsächlich, also er hat im Gericht auch eine kurze Erklärung abgegeben, aber er hat einfach nur gesagt, er wollte ein schöneres Weihnachtsfest feiern.
Richtig. Und das mit dem Hintergrund, dass er 3 Menschen umgebracht hat, also es ist für normal denkenden Menschen kaum vorstellbar, wie jemand ein schönes Weihnachtsfest mit seinen Kindern feiern will auf Kosten von 3 ermordeten Menschen. Also das sind Gedanken, die stehen jenseits von jedem, ja, von normal denkenden.
Also er hatte angegeben, dass er das einfach wegen Geld gemacht hat und dass natürlich die Tötung der Person nicht geplant war, sondern sich quasi ergeben hat. Ja, an dem Abend.
Dass wir auf der richtigen Spur waren, hat sich übrigens dann noch nachträglich bestätigt, weil wir entschieden hatten, dass wir aufgrund der Einschätzung oder unseres erstellten Täterprofils haben wir die Daten aller männlichen Sozialhilfeempfänger aus der Innenstadt von Mannheim erhoben. Und da ich in Mannheim wohnhaft bin, dann haben wir entschieden, wir beginnen gegenüber des Kaufhaus Kastet mit den Quadraten, mit U. Und tatsächlich war auf unserer Liste der Tatverdächtige mit Buchstaben B als 2. auf unserer Liste, die wir abgearbeitet hätten, wenn jetzt diese Überprüfung nicht so überraschend zur Festnahme geführt hätte.
Gut, man kann sagen, Sie wären eh auf ihn gekommen, aber nichtsdestotrotz, Sie hatten vorhin die Verkäuferin im Kiosk erwähnt, hat die ja eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Davon könnten Sie vielleicht noch kurz berichten.
Ja, die Verkäuferin hat eine wirklich entscheidende Rolle gespielt und sie hatte auch das Glück, dass ich mit dem Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg damals relativ kurze Zeit vorher vereinbart hatte, dass man die Belohnung doch hochsetzen möge. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Betrag das zunächst die Staatsanwaltschaft ausgelobt hatte. Aber aufgrund meiner Intervention, dass man doch bei so einem Dreifachmord etwas höhere Auslobung machen sollte, wurde die Belohnung, soweit ich mich noch erinnere, auf 5.000 € hochgesetzt. Und die wurde dann auch dieser Hinweisgeberin aus dem Kiosk in voller Höhe ausbezahlt.
Sagen Sie noch mal ganz kurz, was Sie gemacht haben.
Ich kann das sagen, weil ich sie nochmal getroffen habe und sie mir dann geschildert hat, dass sie das also jetzt für ihre Kinder für spätere Zeiten angelegt hat. Ihr entscheidender Hinweis war, dass sie diesen Hinweis gab, dass bei ihr immer ein Mann am Monatsanfang offensichtlich, wenn er gerade Geld hat, mehrere Stangen dieser besonders günstigen Zigarillos kauft und die dann auch noch den Einfall hatte, den Mann bei seinem Einkauf diesen Zettel ausfüllen zu lassen mit seiner Adresse, mit dem Vorwand, es handelte sich um ein Preisausschreiben.
Und das hat sie sich also selber ausgedacht?
Und das hat sie sich selber ausgedacht und hat uns da natürlich viel Ermittlungsarbeit erspart.
Kommt selten vor wahrscheinlich, dass auch eine Belohnung dann tatsächlich ausgegeben werden kann?
Ja, ich glaube, das kommt relativ selten vor, dass die Staatsanwaltschaft hier die Belohnung in voller Höhe auszahlt.
Denn weil der Prozess, ich glaube ungefähr 10 Monate nach der Tat. Der Mann ist verurteilt worden, lebenslang, besondere Schwere der Schuld. Ist das Ergebnis dann für Sie auch noch von Bedeutung gewesen? Haben Sie das verfolgt bis dahin noch?
Also ist klar, in diesem speziellen Fall verfolgt man natürlich auch die Hauptverhandlung. Und mit dem Bild der Situation in der Praxis vor Augen war das natürlich eine große Genugtuung, dass der, wenn man überhaupt von einer gerechten Strafe sprechen kann, aber dass der wenigstens die Höchststrafe bekommen hat mit lebenslänglich und besonderer Schwere der Schuld. Und unter Berücksichtigung seines damaligen Alters hatte ich also damals schon die Vermutung, dass er die Haftanstalt wahrscheinlich nur noch waagrecht verlassen wird. Und so wie ich jetzt ja erfahren habe, ist er ja zwischenzeitlich in der Haftanstalt verstorben.
Haben Sie eigentlich den Angehörigen die Nachricht gebracht, dass er gefunden wurde? Haben Sie das auch überbracht oder machen das dann immer die Kollegen?
Ich glaube, das haben wir an diesem Tag telefonisch gemacht, weil ja diese Medienpräsenz so groß war. Das hat sich ja überschlagen. Das kam ja praktisch Minuten später schon in den Nachrichten, in den Lokalen. Und
das heißt, Sie wollten schnell vorher die Angehörigen
und,
auch informieren?
Informiert man natürlich auch schnell noch die näheren Angehörigen, dass man jetzt den Täter gefasst hat.
Führen Sie dann im Nachhinein auch nochmal Gespräche mit den Angehörigen oder haben Sie sie nochmal persönlich getroffen?
Also es ist nicht die Regel, dass man sowas macht. Und zum Beispiel mit den Kindern oder mit den näheren Verwandten des Arztehepaares hatte ich keinen Kontakt mehr. Aber ich war mal an einem schönen Samstag 10 Jahre später mit dem Motorrad unterwegs und bin durch den Wohnort der Familie der Sprechstundenhilfe gekommen und das Grab von ihr ist nicht weit von dem dortigen Friedhofseingang entfernt. Bin dann mal damals zu dem Grab gegangen und beim Verlassen des Friedhofs sind mir dann ausgerechnet die Mutter und Schwester des Opfers begegnet und war für mich ja schon auch eine sehr bedrückende Situation, weil für Mutter und Schwester durch mein Erscheinen die ganzen schlimmen Erlebnisse sofort wieder hochgekocht sind, als ob es unmittelbar am Tag zuvor gewesen wäre.
Mhm, was Sie ja dann offenbar auch nochmal beeindruckt hat.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt und das hat mir wiederum die Gewissheit gegeben, dass in so einem Fall nie nur die eigentlichen Opfer, die wir am Tatort finden, die Opfer sind, sondern dass hier immer sehr viele Menschen betroffen sind, die Familien, die zerstört werden. Es sind immer sehr viel mehr Opfer, wie jetzt man auf den ersten Blick erkennt. Wir hatten hier nicht nur 3 Opfer am Tatort, sondern wir hatten 2 Familien, deren Leben zerstört worden sind.
Ehrlich gesagt finde ich es beeindruckend, dass Sie auch heute noch sich so darüber Gedanken machen, obwohl die Ermittlung in einem Tötungsdelikt für Sie ja letztlich Arbeitsalltag war. Herr Kreter, zum Schluss möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, was Sie mir auf meine erste Frage geantwortet hatten. Sie saßen im Kino, als die Nachricht vom Dreifachmord Sie erreicht hat, sagten Sie. Haben Sie jemals den Harry Potter Film von damals zu Ende geschaut?
Ich weiß noch nicht einmal mehr, welcher es war, aber ich habe mein Interesse an den Harry Potter Filmen war ziemlich schnell erledigt.
Vielen Dank, Herr Kreter, dass Sie da waren. Es war sehr beeindruckend, Ihnen zuzuhören. Dankeschön.
Danke auch für die Einladung.
Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast@mamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In 4 Wochen gibt's übrigens die nächste Episode. Dann werde ich mit dem Mannheimer Strafrechtler Hans-Ulrich Beust sprechen. Er hat im Jahr 2012 einen 82-jährigen Mann vertreten, der seine schwer erkrankte Frau auf deren eigenen Wunsch hin getötet hat. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.